Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Da sind wir, hallo.
Hallo.
Ciao Dino, wie geht's dir?
Ja, gut.
Schön, dass ich wieder da sein.
Ja, ja, sehr erfreut.
Hat es ja ausgelassen letzte Woche. Dann müssen wir zuhören. Also, Ich habe es gerne gemacht, der Marcel W. Perron und der, der mich, muss sagen, schon sehr, sehr gut vertritt. Und haben mir dann fast überlegt, nochmal eine Woche Ferien anzuhängen. Jetzt, ja, irgendwie muss man ja dann auch seinen Platz wieder einnehmen, weil sonst ist man dann gar nicht gefragt. Nein, aber es hat mir gut gefallen, was du besprochen hast. Hat mich unterhalten.
Das können wir einmal abwechseln. Dass ich dann Pause mache und du übernimmst.
Und der Perron muss dann einfach immer kommen.
Mit dem Marcel. Immer nicht, aber ich sage, solange Ski gefahren wird, ist es opportun, dass man ihm zulässt, weil er erst mal sehr gutes Zeug erzählt und das auch noch lustig überbringt.
Ja.
Geht immer gut.
Ja, eigentlich bräuchten wir ihn heute schon wieder. Weil am Wochenende hat sich ja der helle Wahnsinn zugetragen im Sulz von Chamonix, wo der Daniel Juhl im zweiten Lauf von Platz 30 im Slalom auf den ersten Platz führen gefahren ist. Begeistert. Schon, eigentlich.
Ja, ja. Wenn man weiss, dass sich nur die besten 30 für den zweiten Lauf qualifizieren und er dann der erste war, der losgefahren ist. Meistens geht man dann noch schnell in die Küche. Vielleicht kann man sogar noch in die Wäschküche, wenn der 30. losfährt, bis es dann wirklich um die Wurst geht. Und in dem Fall war das schon die Fahrt, die alles entschieden hat. Wahnsinnig. Aber die anderen 29, die nachher gekommen sind, sind ja alle grün gestartet. Muss schon noch ein eigenartiges Gefühl sein, wenn du als Erster kommst und du weißt, der, der als Letzter, also als Erster gestartet ist, aber der Letzte war, der hat bis jetzt alle geschlagen und ich bin jetzt der Letzte.
Ja, also.
Wo er noch schlagen kann.
Es ist, ja, eigentlich kann das ja nicht passieren.
Was hat denn der gemacht?
Was? Der Juhl?
Ja.
Der hat einfach eine Piste gehabt, die verhebt. Also, es war irgendwie was 15 Grad gewesen, habe ich gelesen bei uns am Schluss. In dem Chamonix. Also, sprich, jetzt schon nicht gerade Skiwetter. Nicht unbedingt. Liegt auf der Hand, dass wenn dann der zweite läuft, nach dem Mittag startet, dass die Piste relativ schnell nachlässt. Aber du musst es ja dann gleich zuerst noch nützen. Also, du kannst als 30. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung du in das Rennen gehst. Der Juhl hat ja nachher im Interview gesagt, habe ich gehört, dass er eigentlich schon im Hotel war zum Packen. Und er gemerkt hat, ich bin wirklich 30. Ich muss noch einmal. Also, er hat das mehr oder weniger abgeschrieben gehabt. Und dann, ja, einer, der natürlich im Juhl sein Standing hat und auch seine Weltranglistenplatzierung, die jetzt nicht unbedingt um jeden Punkt muss kämpfen muss. Einer, der sonst knapp reinrutscht in die Top 30 gefahren hat, dann vielleicht mit ein bisschen mehr Vorsicht noch eingebaut, weil er unbedingt die paar Weltcup-Punkte braucht.
Gibt es bis zur Rang?
Nicht müssen, oder? 30. Genau. Also wenn du im zweiten Lauf bist, also sprich, wenn du runterkommst im zweiten Lauf, dann hast du einen Punkt auf sich.
Dann musst du noch runterkommen.
Genau.
Die Verlockung ist dann natürlich gross zum sage ich, ja gut, jetzt versuche ich wenigstens noch 20. zu werden, dass es entsprechend mehr Punkte gibt. Aber was man ja nicht weiss, ist, dass der Juhl so verzweifelt war und eigentlich so hoffnungslos, dass er zu einem alten Trick gegriffen hat, nämlich einen Puderzucker. Gesagt hat, ich streue jetzt nach jedem zweiten Tor über die linke Schulter ein bisschen Puderzucker, es weicht der Schnee noch mehr auf für die anderen. Und es schaut ja eh niemand her, also es sieht niemand, was ich mache. Als 30. Das sind alle noch in der Wäsche.
Das hat der Marcel erzählt.
Nein.
Perron. Dann glaube ich es nicht.
Ah, nicht.
Wenn es nicht vom Perron kommt, dann glaube ich es nicht.
Also wenn er es nicht erfunden hat,
stimmt es nicht. Er würde es eben nicht erfinden, aber wenn, würde es sicher noch besser.
Also wir müssen mal so einen Profi fragen. Es gibt sicher einen Trick, wie man die Piste kann beschädigen kann. Und zwar
also
während dem Fahren, so dass alle, die hinten dran kommen, darunter leiden.
Also, dass man etwas, das müssen wir aufschreiben. Und das nächste Mal, wenn er da ist, fragen wir nicht das. Also, dass man auf den Ski hinten oder irgendwie an den Skischuhen, an den Waden, irgendwo dort, irgendetwas hat, wo sich logischerweise dann eben, wenn man Abfahrt hinter einem breit macht auf der Piste, weil die anderen langsam.
Es ist immer so ein Bauchtäschchen anlegen oder sogar einen Rucksack und dann sagen, ja gut, ja, natürlich ist es nicht optimal, aber ich brauche jetzt den Rucksack, ja, oder das Bauchtäschchen. Was, was läuft da hinten raus? Ja, weiß nicht. Staub.
Ja, ja, meinst du, das ist überhaupt erlaubt? Ich weiß nicht, musst du die
Startnummer hinten sehen? Nein, das ist sicher nicht erlaubt, aber das macht es ja spassig. Es müsste doch möglich sein, dass einer mal so etwas versucht. Wenn in dem Slalom, wo denn? Hm.
Ja, wo denn? Im Parallelslalom, würdest du sagen. Aber wie wir wissen, hat uns Pfiss erlöst von diesem jahrelangen Albtraum. Das heisst, so weit kommt es nicht. Was man also wirklich muss sagen, jetzt nach dem Skiwochenende, es ist ja ein Rennen gefahren worden. Man hat schon ein bisschen Entzugserscheinungen gehabt in den letzten Tagen. Aber es ist der erfolgreichste Slalom aus Schweizer Sicht seit 1978. Das ist das letzte Mal, wo es einen Schweizer Doppelsieg gegeben hat. Im Slalom in Madonna di Campiglio, damals Donne vor Lüscher. Jetzt,
Martial Donne.
Ja, jetzt, das ist Daniel, ja, das ist knapp vor meiner Zeit gewesen. Jetzt Daniel Juhl vor Loic Meyer. Es sind echt zwei gute Geschichten aus Schweizer Sicht. Also der Juhl, wo ja, schwierige Monate hinter sich hat. Nicht miserabel fährt, aber irgendwo ist er ja doch einer, wo man das Gefühl hat, er kann jedes Mal um einen Sieg mitfahren. Und das ist im Moment zu wenig oft der Fall, hat man das Gefühl. Und der Meyer war ja so ein Sorgenkind in den letzten Jahren, muss man sagen. Also ein Felix Neureuther schwärmt von ihm als besten Techniker überhaupt im Weltcup, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dem machen nicht viel etwas vor auf den Ski und dann bringt er es aber irgendwie gleich sehr oft nicht her. Häufig dann auch zum Beispiel sehr gut den ersten Lauf und dann im zweiten Lauf hat man das Gefühl, Nervenkostüm, vielleicht nicht ganz so, wie es müsste sein. Und jetzt ist er der Einzige, der mitheben kann mit seinem Landsmann. Also eigentlich, obwohl es nur ein Skirennen gibt am Wochenende in der Schweiz, ist das ein rundum gelungenes Skiwochenende. Oder hat dir etwas gefehlt?
Nein.
Gut.
Wobei ich nicht, das auch geklärt? Ich bin nicht lückenlos informiert darüber, was alles gelaufen ist. Und selbst wenn ich es gesehen wäre, hätte ich nicht alles gesehen. Weil das Angebot am Wochenende ist doch reichhaltig gewesen, sagen wir es so, an Sport. Und wenn man verschiedene Interessen hat, dann kann man sich fast nicht nur auf etwas konzentrieren.
Aber jetzt ist doch gestern sogar gut, Golf verschoben worden wegen Unwetter.
Ja, aber das ist gerade so etwas am Samstag, hat man es noch schauen können. Pebble Beach, Monterey Peninsula, natürlich
eine
erstklassige Umgebung dort. Immer schön den Pazifik zu sehen. Dort kann man sich sogar die ansonsten unerträgliche Golfübertragungen, wo pro Minute wahrscheinlich ein Schlag gezeigt wird. Und nachher sieht man wieder Resultattafeln oder irgendeinen künstlich angelegten Wasserfall, wo sich hinplätschern. Dort siehst du den Pazifik oder sonst irgendeine Klippen. Oder das hat schon etwas sehr schön dort, ja. Aber leider nicht können fertig spielen. Ich weiß nicht, ob es heute jetzt möglich ist.
Am Montag sollte man eigentlich. Ist
aber auch wieder Wettervorhersage eher scheiter bis bewölkt, oder? Also starker Regenwind. Wenn ich mich immer frage, ich muss selber auch Golf spielen. Also, ja klar, Regen ist unangenehm. Und warum spielen sie denn nicht? Und die Antwort kriegst du, wenn du auf den Platz geschaut hast, dass nämlich das Wasser nicht mehr abfließen kann. Und dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt erreicht, wo selbst Profis nicht mehr weiter wissen.
Grösste Wassergraben von der Geschichte.
Was ich nicht geschaut habe, ist, obwohl ich sagen muss, ich habe gar nicht gewusst, ob es überhaupt stattfindet, ist Langlauf. Langlauf ist, da bin ich ganz einig mit dem schwedischen König, wo man gesagt hat, sie laufen und laufen und laufen und nichts passiert. Da schaue ich weg, konsequent. Nicht einmal Biathlon, obwohl dort geballert wird, muss ich sagen, auch dort weiss ich jeweils nicht, wo sind sie jetzt gerade. Ja, es ist ja so, ich kann es in keinen Kontext stellen. Dann wird niemandem Unrecht tun, aber eben, wenn dann die Auswahl dazukommt, dann weiss ich, auf das kann ich gut verzichten. Es gibt so Sachen, die im Kreis oder sonst was, wo hingelaufen wird, wo ich sehr gerne sehe. Zum Beispiel 100 Meter Lauf. Im Moment findet der nicht statt, aber da habe ich wenigstens eine Orientierung. Da starten sie und dort ist das Ziel. Das ist eben das beim Langlauf, weiss sie nicht, wo sind sie gerade. Sie könnten eigentlich vor einer so Wand laufen, wo hinten dran zwei Leute an einer so Winde drehen, wo die Landschaft vorbeisättert. Das fällt mir nicht mehr.
Ja, ich sehe.
Der Bezug. Skirennen ist klar, da weiss sie. Oder Formel 1 auch zum Beispiel. Spätestens nach der dritten Runde, wo du schaust, weisst du ungefähr, wo die sich befinden auf dem Rundkurs. Mhm. Und das fehlt mir beim Langlaufen, beim Biathlon und auch beim Orientierungslauf zum Beispiel, wenn ich nicht weiss.
Eben, aber Orientierungslauf, dort ist so die Idee, dass sich nicht jeder kann orientieren kann, inklusive im Zuschauer, logischerweise.
Aber da gibt es ja zwei Ebenen. Das ist mal erstens die vom Teilnehmenden, wo ich sehr gut verstehen kann, das Langlaufen, sagen wir Hofkollegen, wunderbar ist zum Ausführen, aber relativ wenig telegen, also zum Zuschauen, nicht tauglich oder nicht geeignet, sagen wir so. Orientierungslauf wahrscheinlich genau gleich oder noch schlimmer. Also da irren sie im Wald.
Aber jetzt Biathlon zum Beispiel. Biathlon läuft doch immer etwas. Ich habe in dieser Sendung schon ganz gemeine Sachen über Biathlon gesagt. Mhm. Ich habe mich an die ein bisschen revidieren. Nicht nur, weil die Schweizer langsam aber sicher besser werden, sondern wenn du das schaust, du hast eigentlich ist immer etwas los. Entweder läuft man gerade irgendwo an, aber man läuft eben nicht so lang, dass es auch zu langweilig könnte werden. Und dann beim Schießen, das ist ja dann, jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich eine sehr grosse Leistung sportlich betrachtet ist, dass man seine Pulse so weit im Griff hat, dass man gleich breicht, obwohl man eigentlich körperlich völlig ausgepumpt ist oder sich jetzt gerade völlig verausgabt hat. Der Spannungsfaktor, breichen sie nicht, gibt es nachher eine Strafrunde oder gibt es keine? Also ich finde das eigentlich noch recht kurzweilig. Ich habe gestaunt, als ich mich jetzt ein paar Mal damit dabei ertappt habe, wie ich bleibe hängen. Beim Langlauf verstehe ich nicht ganz, warum man es nicht mehr wie Velorennen macht, dass man an Orten vorbeikommt, wo man noch etwas sieht rundherum. Also so ein 50er müsste man doch schauen, dass man irgendwo, eben wie Tour de France, da hat es ein Schloss noch immer, da kann der Kommentator 3 Minuten erzählen, dass dort im 17. Jahrhundert mal eine Jungfrau enthauptet worden ist. Und heute macht man aber Käse, wo exklusiv der beste Käse von ganz Südfrankreich ist. Südfrankreich weiss ich nicht, ob man lang läuft. Ja, aber Südschweden will ich sagen. Nein, Südschweden, Käse, auch schwierig. Ja, es ist möglicherweise ist Käse das falsche Beispiel. Ein Aquavit, der nur dort gebrannt wird. Wo sehr wenig Leute erblinden dabei. Also, der Fantasie wäre da keine Grenze. Ich glaube, da könnte man mehr rausholen. Das ist ja die FIS, die mit ihrem sehr umtriebigen Präsident Johann Elias auch auf der Abhaltung im alpinen Skiweg, könnte sich dort mal etwas einfallen, dass man es ein bisschen attraktiver macht.
Dringend notwendig. Vielleicht also. Der Biathlon hat natürlich, bietet schon mehr Reizpunkte als Langlauf. Klar, die Zusatzrunden finde ich auch noch spannend. Es geht mehr darum, mal reinzukommen. Wenn ich am Hin- und Herschalten bin, bleibe ich einfach nicht hängen, aber im Biathlon nicht. Sollte ich aber eigentlich. Aber nur ist dann, ja, der Fourcade zum Beispiel, der hat mich immer fasziniert.
Macht der Fourcade. Französische.
Also, Olympiasieger und Weltmeister wahrscheinlich. Was ich so mitgekriegt habe, sehr viel gewonnen. Aber sonst gibt es halt immer wieder Konkurrenzveranstaltungen.
Ja.
In der Regel, die dann auch noch stattfinden, wo ich. Ja.
Aber es wird jetzt schon spannend gesehen sein, auch mit den Schweizern. Also die Hartwegs und Stalders bei den Männern. Emi Baserga, Lena Hecki-Gross bei den Frauen, die ja jetzt schon, also Hecki-Gross hat einen Sieg gefeiert tatsächlich vor ein paar Wochen. Und die setzen immer so, also was ich im Moment spannend finde, die setzen dann etwa die mal als Ausrufzeichen. Also ich glaube, der Stalder hat kürzlich ein Rennen gehabt, wo er beim letzten Schießen vorne war, in der Top 3 und dann verballert hat, obwohl er eigentlich als sehr guter Schütze gilt. Also wo du dann auch merkst, okay, was es für eine psychische Komponente wirklich noch hat. Also es braucht einfach wahnsinnig viel. Also du kannst eben mal drei gute Passagen haben und dann am Schluss gleich verhauen. Ja, also es ist der Spannungsfaktor, der finde ich, der hat tatsächlich seinen Reiz. Aber jetzt sind wir beim Biathlon gelandet, nachdem wir eigentlich mit Ski Alpine eingestiegen sind. Wir wissen, am kommenden Wochenende fährt Marco Odermatt wieder, was natürlich eine gute Nachricht ist für die gesamte Skination. In Bansko. Finde ich dieses Lalums statt. Ja, und wie wir letzte Woche erfahren haben von Marcel an dieser Stelle, fährt der Odermatt dort eigentlich nur, weil in Chamonix nicht können, nicht können die Speedrunner stattfinden, die eigentlich auf dem Programm gestanden wären.
Abfahrten gewesen, genau. Oder wo man müssen absagen, wegen genau. Schneemangel.
Genau, was ja dann auch irgendwo zu der Geschichte passt mit den sulzigen Bedingungen auf dem Slalomhang. Also sprich, der kommt jetzt ausgeruht an die Riesenrennen und kann dort hoffentlich abliefern. Also sprich, er hat ja immer noch die unglaubliche Siegesserie von Ingemar Stenmark im Visier. Riesenslalom-Sieg in Folge. Und muss noch etwas kommen. Er kann als Erster seit dem Stenmark sämtliche Riesenslaloms von einer Saison gewinnen. Auch das wäre mehr als herausragend. Aber jetzt muss ich mal schauen. Es ist, glaube ich, nur ein Riesenslalom, oder? Das andere ist ein Slalom. Ich glaube, das zweite. Ist ja gleich. Auf jeden Fall, einmal im Einsatz werden wir ihn sehen am Wochenende.
Einmal im Einsatz. Und das ist in Bulgarien, wenn es mir recht ist, sogar.
Bansko. Jetzt Bansko heisst es. Bulgarien ist das, ja genau.
Auch spannend.
Ja, scheinbar jetzt dort. Also ich glaube, spannend ist nachher vor allem die Reise für Serviceleute, meine ich, die von Bansko auf Kvitfjell müssen. Also von Bulgarien auf Norwegen innerhalb von einer Woche. Da gibt es ein paar, die ja eben gerade bei den Riesenslalom-Athleten, die nachher Super-G's und Abfahrt auch fahren. Und dann ihre Serviceleute, im Normalfall fliegen die ja nicht. Es gibt sicher gewisse, die jetzt werden müssen fliegen. Ich glaube jetzt auch durch das, dass man die Abfahrt in Kvitfjell vorgezogen hat. Nein, man hat noch eine dazugenommen. So ist es. Es gibt einen Tag früher eine, weil man eine von den Abgesagten aus dem Herbst auf Kvitfjell verschoben hat. Ja, es gibt einen rechten Stress für die Crew hinten dran, die ein bisschen weniger komfortabel reist als die Weltcup-Fahrer im Normalfall. Wobei eben, wenn dann so wenig Zeit ist, dürfen dann vielleicht sogar die sogar auflügen mit dem Material. Also, ich weiss gar nicht, vielleicht profitieren die. Mal schauen, wenn wir über Fußball reden.
Reden wir über Fußball.
Ich habe da eine Anregung.
Lass mal hören.
Als Anregung, Hakan, doch nicht als Kritik.
Der Bo Henriksen muss weg beim FC Zürich. So einfach ist es. Und zwar geht es um Folgendes. Also, das ich weiß gar nicht, ob man das rausgehört hat, aber wir sind ja eigentlich eher Freunde von Bo Henriksen, dem dänischen Trainer vom FCZ, der im letzten Herbst, also im Herbst vor einem Jahr, im Herbst 22, um genau zu sein, übernommen hat, vom Franco Foda, einer von den Trainern, wo man immer die Formulierung unglücklich vorne dran steht, vom unglücklichen Franco Foda übernommen. Die Mannschaft nachher stabilisiert. In den sogenannten Henriksen-Tabellen war man irgendwo auf Platz 3, 4, irgendwie so. Man hat im Herbst noch mitgespielt vorne. Der FCZ hat so gewirkt, als ob man im Meisterrennen, wer weiß, vielleicht sogar eventuell noch eingreifen könnte. Und jetzt passiert, jetzt geht gar nicht mehr. Jetzt hat man 7 Matches nacheinander nicht gewonnen. Man hat irgendwo zuerst die Punkte nicht gehabt, die man eigentlich hätte holen müssen. Jetzt spielt man auch noch schlecht. Also der Auftritt in Iverdon am Wochenende, wo man 0-3 verliert, war jetzt wirklich nichts. Man hat gleichzeitig das Pech, das irgendwie noch dazu kommt, mit umstrittenen Platzverweisen etc. Aber das steht dann vielleicht auch für etwas, dass man sich von dem nicht erholt, sondern dass man sich dann irgendwie in sein Schicksal ergibt. Die Leute machen Fehler, die im Herbst noch keine Fehler gemacht haben. Also Nikola Katic, Innenverteidiger, der im Herbst hätte man können argumentieren, das ist der beste Verteidiger der Liga. Im Moment ist das ein Schatten seiner selbst. Er hat am Wochenende eigentlich alle 3 Gegengol mitverschuldet. Also vor dem ersten verursachte er den Freistoß. Bei dem zweiten und beim dritten steht er jeweils im Schilf, beziehungsweise lässt sich sehr einfach abschütteln oder zu einfach abschütteln, gerade für einen, der für eine gewisse körperliche Robustheit steht. Also man sieht, die Mannschaft, die FCZ-Mannschaft ist massiv, steht die neben sich. Jetzt gibt es Leute, die werden sagen, ja gut, es gibt so Phasen. Und dann kann man aber auch sagen, es passt einfach nicht mehr. haben das auch mitbekommen. Seit dem Oktober ist Miloš Manojlović offiziell Sportchef beim FCZ. Vorher war er in einer beratenden Funktion tätig. Und ich glaube, es wird immer klarer, dass Sportchef und Trainer unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was muss passieren. Bis jetzt hat man immer gesagt, ja, solange der Henriksen Erfolg hat, gibt es keinen Grund, an dem etwas zu ändern. Gleichzeitig den Vertrag nicht verlängert. Es scheint relativ klar, dass es im Sommer nicht weitergeht. Ich glaube, jetzt haben es alle verdient, dass man einen Entscheid fällt in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn man in die eine Richtung nicht gehen kann, verlängern, ich glaube, im Moment hat man auch wenig Argument gerade, weil es tatsächlich sportlich nicht so gut läuft, stecken ziehen und sagen, danke, es hat am Schluss nicht gepasst. Mit dem Ricardo Moniz hat Miloš Malenovic ja schon jemanden geholt. Im Moment, also zum einen ist er als Entwicklungscoach da und zum anderen hat er jetzt U21 schon übernommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also sprich, der hat Erfahrung auf höchstem Level als Coach. Der könnte sicher einspringen bis Ende Saison, kann man sagen, schlimmer als 7 nicht. 7 Match ohne Sieg in Folge kann es eh nicht werden.
Könnte man machen, ja.
Also ich glaube, der Fall ist klar, jetzt muss man handeln.
Aber der wird wahrscheinlich auch nicht gedacht sein als Trainer nächstes Jahr, sondern wahrscheinlich eher noch eine nachwuchsberatende Rolle, Spezialfunktionen. Dann würde man ihn quasi verheizen. Ich weiß es nicht. Also es tut mir schon eine recht seltsame Situation. Also der Bo funktioniert jetzt nicht mehr, hat aber funktioniert. Also natürlich kann es immer noch an ihm liegen. Aber es ist nicht so, dass die Mannschaft von Anfang an zum Beispiel gegen den Trainer war und dann durch starke Überzeugungsarbeit und Argumente eben wie ein Haufen Siege, die nicht einfach so kommend langsam mit dem Trainer warm geworden ist, sondern der hat eigentlich sehr gut gepasst, vor allem nach dem Foda, nach dem doch eigenartigen Typ, mindestens im sozialen Zusammenleben, ist mir recht eine Freude gewesen. Also der Bo hat sich nicht gross verändert, nicht mehr. Die Situation hat sich verändert. Jetzt so als Außenstehender nimmt man es so wahr, als ob der Zeitpunkt dann richtig eingeschränkt hat, wo der Sportchef gekommen ist, der neue. Da hat sich etwas gröber verändert. Dass dort nachher in der Chemie zwischen Mannschaft und Trainer auch etwas gelitten hat, das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist, was will der Malenovic tatsächlich erreichen mit dieser Mannschaft? Da hört man Sachen wie, er will regelmässig Champions League spielen, wo ich mir dann selber einen Chuckle erlaube. Also so ja, ein bisschen suffisantes Lächeln. Und denke, ja, was willst du? Gut, wenn du das willst, dann müsstest du aber jetzt eigentlich sagen, dann muss ich jetzt handeln. Weil so der Kurs, den sie jetzt eingeschlagen haben, da werden sie sicher nicht in der Champions League landen nächstes Jahr. Also ist das ein bisschen, finde ich, eine These, die nicht verhebt. Wenn der Trainer will schlecht aussehen lassen, ohne etwas zu machen, dann gelingt ihm das im Moment. Nun frage ich mich dann schon, was für ein Sportchef versucht das, die eigene Mannschaft, der eigene Verein schlecht auszusehen lassen, zum Trainer loswerden, dann wäre es ja viel einfacher zu sagen, Chillo, nimm jetzt mal deine Pfeifen aus dem Mund, mach etwas, schick jetzt den Trainer weg, wenn wir einen haben, der uns noch weiter vorbringt. Das würdest du dann irgendwie so einfädeln. Das nützt eigentlich niemand etwas, was jetzt da gerade passiert. Der Henriksen hat ja keinen Grund, zum selber aufzugeben, auch wenn er sich schon entschieden hat, zum nächsten Jahr nicht mehr da zu sein, was man so gehört. Aber die Saison noch fertig machen, zum Geld sparen, finde ich dann auch auf Kosten vom sportlichen Erfolg ein bisschen dadelig, ehrlich gesagt, weil du machst ja eigentlich mit in der Meisterschaft, um möglichst gut zu sein. Wenn du nicht jedes Jahr Meister werden kannst, dann siehst du, das gibt meistens in der Schweiz eine Mannschaft, die das macht. Ab und zu ist dann der FCZ, der denen reingrätscht. Und dann gibt es meistens gleichzeitig auch noch eine Trendwende beim anderen. Also der FCB wird Meister, dann kommt der FCZ, wird man Meister, nachher ist es plötzlich IB, dann kommt der FCZ wieder und dann, ja nein, das ist noch nicht vorbei. Das läuft ja noch weiter. Aber nein, der Bo hat es eigentlich verdient, um die Saison fertig zu machen. Gleichzeitig muss ich sagen, die Situation die ist nicht gut. Eigentlich für niemanden. Es nützt niemand etwas. Es ist irgendwie noch der Serbi, der dann bald wieder ist, hat irgendwie auch einen ganz anderen Anstrich, wenn die beiden Mannschaften irgendwie unter dem Trennstrich vermutest. Und mindestens eine müsste oberhalb sein oder oberhalb bleiben, auch mit dem mit den Aussichten richtig oben dazu zu gehören. Und nicht am Schluss Angst musst haben, dass am Schluss beide Zürcher Mannschaften dort unten rein landen. Gut, hast du dann nochmal ein Derby, aber ist auch nicht so richtig spannend. Also, ja, der FCZ hat ja bis jetzt immer eigentlich einen Haufen richtig gemacht. Oder immer, aber oft einen Haufen richtig gemacht. Klar, man hat nach einem breiten Reiter einen Trainer haben, der weitermacht, logischerweise. Hat dort einen Fehler gemacht, hat man dann aber irgendwann korrigiert, meiner Meinung nach, aber zu spät. Und aus dem hat man lernen. Jetzt wartet man eigentlich auch schon wieder zu lang. Und es wäre ja noch etwas anderes, wenn man wüsste, um was es geht, wenn jemand mal klar sagen würde, der Bo ist nächstes Jahr nicht mehr rum, das ist klar, das wissen wir, jetzt kommunizieren wir es auch. Dann würde es wahrscheinlich wieder eine Befreiung geben auf die Mannschaft, die, ich weiß nicht, die wissen das vielleicht schon, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil so etwas würde sich umsprechen.
Ja, also ich finde das Beispiel Katic noch gut, oder? Wo wirklich, also das ist ein extremer Faktor gewesen. Im Prinzip, sobald der Henriksen gekommen ist, hat er auf den gesetzt, das zentrale Säule in dieser Dreierabwehr. Also generell defensive extrem gut stabilisiert wurde unter dem Henriksen. Und das ist einer, bei dem hat man das Gefühl, okay, da kann passieren, was will, aber der liefert einfach solide Arbeit ab, der Katic. Und jetzt hat man das Gefühl, kann man wie zuschauen, dass in dem seinem Kopf 127 verschiedene Sachen passieren gleichzeitig. Und die Hälfte davon wahrscheinlich drehen sich um Themen neben dem Platz. Also es kommt ein neuer Trainer, der wird eine andere Philosophie haben. Malinovic hat ja schon gesagt, dass man eigentlich den Henriksen-Fußball respektiert, weil er erfolgreich ist. Aber vielleicht muss man dann irgendwann, also der Plan ist, eine andere Art von Fußball zu spielen, dereinst, oder? Also sprich, als Spieler, der jetzt unter einem Trainer gesetzt ist und als Leistungsträger muss ich vielleicht auch überlegen, okay, ist denn das noch der Ort, wo ich hergehöre in Zukunft? Sollte ich mich schon mal langsam umschauen. In der Schweiz hat er eigentlich eine gute Werbung gemacht für sich, dass wir da im Ausland nicht völlig verborgen geblieben sind. Also warum soll auch so einen nicht können für Augsburg shooten oder so. Also in einer, sag jetzt mal, mittelprächtigen, das ist nicht despektierlich gemeint, Bundesliga-Mannschaft gesagt, jetzt einen Platz für so einen. Oder? Also ich würde sagen, man hat ohne Not wahnsinnig viel Unruhe gestiftet. Ich glaube, man hat das mit guten Absichten gemacht. Also ich glaube, dass man auf einen Sportchef setzt, der ambitioniert ist, der etwas bewegen will, der ein Konzept hat für einen ganzen Verein. Das ist überhaupt nichts einzuwenden. Das ist ja gut. Aber scheinbar hat man so viel Unruhe verursacht intern, dass man jetzt einfach völlig ins Trudeln geraten ist. Und das muss man sich in der Führungsriege anziehen, den Schuh, meiner Meinung nach. Und dann wäre es fair, jetzt zu sagen, okay, Bo ja, Henriksen, danke vielmals, ja, aber es geht nicht mehr.
Gut, aber dann muss sich auch der Sportchef ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Weil er ist nicht mehr Spieleragent jetzt, wo quasi mit den Spielern kann jonglieren und mit den Clubs. Er ist jetzt in der Rolle vom Club. Das heisst, er hat eine Verantwortung für das Image vom Club. Und wenn er selber wahrscheinlich bestens auch weiss, ist der Transfermarkt und der Spielermarkt, das ist ein komplexes Gebilde. Also der reagiert sehr, sehr sensibel auf gewisse Sachen. Und wenn irgendwo bei einem Club auch nur der Verdacht aufkommt, dass dort chaotisch gehandelt wird, dann ist dort sofort ein bisschen ein roter Anstrich rum. Also man beobachtet dann genau und ist ein bisschen vorsichtiger. Das machen ja dann die Agenten sehr gut. Die tüfteln dann das ein bisschen aus und dann wissen sie genau, auch da müssen wir aufpassen. Was dann auch bedeutet, ja, da können wir dann vielleicht ein bisschen mehr rausholen, weil die auch wissen, dass sie selber nicht mehr so gefestigt sind. Also das sind alles Komponenten, die da mit reinspielen. Und da muss er sich seiner Verantwortung schon bewusst sein, jetzt als Sportchef. Einfach nur sagen, ja, ich würde gerne den gepflegt Fußball spielen lassen. Wenn man dann an einem so Tag wie gestern zum Beispiel ins Premier League-Spiel schaut und eine Super League-Partie, also dann ist der Pflegefußball nicht in der Super League gesehen. Und dass man gleich versucht, dann so Sachen nachzumachen, wie hin- und rausspielen mit gepflegten Aufbaupässen und so, da wundere ich mich manchmal schon. Copycat funktioniert nicht in jedem Fall. Also die Idee zu haben, gepflegten Fußball zu spielen, modernen Fußball zu spielen, ist ja gut, aber du musst auch immer die Spieler haben dafür. Und so wie es im Fernsehen aussieht, ist dann meistens in der Regel nicht bei uns. Darum, also die Idee, die musst du dann schon auch noch überbringen. Und die Spieler wissen ja auch, wir sind nicht in der Premier League da oder in der Bundesliga, wir sind da in der Super League. Also da geht es darum, mit den richtigen Mitteln möglichst viele Punkte rauszuholen und nicht irgendwelche im Wolkenkuckucksheim rumzuflattern und das Gefühl haben, wir könnten da mit einfachen Schachzeugen plötzlich eine Taktik herwerfen, die die ganze Liga revolutioniert. Das ist Schwachsinn, das funktioniert nicht.
Gut, aber das muss man fairerweise sagen, das hat man ja nicht das Gefühl gehabt. Also man hat sogar explizit gesagt...
Man tönt ein bisschen an, man hätte einen anderen Spielplan, der dann dafür sorgt, dass man regelmäßig kann Champions League spielen, man insoniert das ein bisschen, oder? Mit dem, ja.
Gut, was, ja.
Eben, der Bo war schon eigentlich recht erfolgreich.
Ja, sehr, sehr.
Sagen. Und die haben auch, sagen jetzt, einen Kader, der vielleicht nicht unbedingt muss Meister werden muss, das sowieso nicht, aber wo.
Aber wo schon Meister geworden ist.
Wo
minus gut, minus genau, zwei Stürmer.
Ist schon 1, 2, 3 Jahre her. Aber.
3 Stürmer sogar.
Wo auch performt, das muss man auch sagen. Also Anfang Saison ist es recht gut gelaufen. Was ja auch wieder darauf hindeutet, dass dort noch ein Haufen in Ordnung war. Was hat sich geändert? Es hat einen neuen Sportchef gegeben, das muss man sich auch bewusst sein. Also alles nur auf den Bo. So einfach ist es dann, glaube ich, schon nicht.
Was natürlich brutal ist, oder? Also jetzt, das Transferfenster ist noch 10 Tage offen in der Schweiz. Das heisst, man könnte noch etwas machen. Bis jetzt tönt es so, als ob man in der Offensive nichts machen will. Aus meiner Sicht sehr überraschend, wenn man schaut, dass der Daniel Affri, der, glaube ich, ganz, wirklich ein sehr positiver Zeitgenosse ist, ich glaube, der will in deiner Mannschaft haben, ist aber, glaube ich, einfach nicht der zentrale Stürmer in einer Superliga-Mannschaft im Normalfall. Er muss nicht für eine faule Saison, hat ja relativ gut angefangen mit ihm und man hat es irgendwie anbekommen, den einzubauen. Aber also, es ist, wenn man sich überlegt, dass wenn man in die Meistersaison zurückgeht, Sisei, Tosin, Nyonto, sind, glaube ich, die drei Offensivspieler, die wir jetzt in Sinn können. Vielleicht vergesse ich sogar noch einen, aber ich glaube nicht. Wo der Club verloren hat, dazugekommen ist ein Santini. Nicht so gut funktioniert. Nokita, der eigentlich ein Leistungsträger ist, im Moment im Loch ist. Aber im Zentrum fehlt eigentlich jemand, der etwas kann bewegen. Und man scheint diesen Missstand nicht wollen zu beheben. Man hat es im letzten Sommer nicht wollen machen. Man will es bis jetzt auch nicht machen. Also, ich hätte jetzt gesagt, wenn der Henriksen immer noch auf Kurs wäre, dass es wirklich eine Meisterleistung ist, obwohl er keine, ich sage jetzt mal, gehobene Ansprüche in der Offensive befriedigt bekommt. Ich würde so Kita da wirklich explizit ausnehmen, aber einen allein macht er dann gleich keine. Ja, es tut mir leid, der reisst es dann halt trotzdem nicht. Jetzt ist der Zauber einfach verflogen, der Henriksen-Zauber. Es geht wie nichts mehr. Jetzt ist er noch krank am Wochenende, das ist blöd, oder? Dann merkst du, okay, fehlt dann vielleicht sogar noch die Energie, die er der Mannschaft gibt. Könnte man darüber diskutieren, ob das dann auch ein Faktor ist, dass er das Team wirklich pusht und dort nochmal 1-2% raushält. Ist am Wochenende hat das natürlich auch noch gefährdet. Also es gibt insgesamt ein schlechtes Bild. Und mittlerweile muss ich sagen, als Beobachter, finde ich, bleibt dem FCZ nicht mehr viel anders übrig, als jetzt die Notbremse ziehen. Aber wir drehen uns im Kreis. So ist das mit Anregungen. Man kann sie annehmen, aber so, man muss nicht. Oder man kann einfach das Gegenteil behaupten.
Man hat auch immer wieder das Gefühl, dass man, gut, das ist jetzt keine Eigenheit von der Superliga oder vom Fußball, auch in den Mannschaftssportarten, wenn es mit dem Trainer irgendwie nicht mehr geht, oder wenn der Erfolg nicht mehr rum ist, wo mal rum war, dann hat man immer das Gefühl, es liegt nur am Trainer. Oder? Das dunkelt mir manchmal ein bisschen zu einfach. Dass man, gut, andererseits muss man sagen, sobald irgendwelche Profiklubs mit Phrasen kommen, wie jetzt mit schonungslose Analyse vor, und dann weiß man genau, es passiert nichts, weil sie gar nicht wissen, was passiert ist. Also die meisten haben nicht die Sicht, um nachher wirklich können sagen, was jetzt da falsch läuft, und machen dann einfach irgendetwas. Ist zum Teil auch verständlich. Weil man nicht immer weiss, was jetzt genau was verursacht hat. Vor allem, wenn man einen Haufen gemacht hat. Wenn man dann mit einem Formel-1-Auto nicht mehr weiss, wo habe ich eigentlich angefangen? Also habe ich jetzt zuerst neue Reifen aufgezogen oder habe ich zuerst den mechanischen Abtrieb verändert oder den aerodynamischen Abtrieb oder habe ich einfach vergessen, Pneu anzuschrauben oder so etwas. Das weiss man dann nicht mehr, oder? Und dann mit verschiedenen Massnahmen, ja, kommt man dann gleich nie hin. Dann ist man am Schluss ratlos und dann sagt man, jetzt werden wir alles an einer tiefschürfenden Analyse unterziehen und melden uns dann in 3-4 Wochen und dann hört man nie mehr etwas. Irgendwann kommt einfach ein neuer Trainer und alles ist wieder gut. Und
nein, die Analyse ergibt ja dann im Normalfall. Du hast jetzt gerade das Autobeispiel gebracht. Wir müssen einfach den besten Rennfahrer verpflichten, der auf dem März haben ist.
Sehr schön.
Das ist der Sir Lewis Hamilton. Es war ein Paukenschlag in der vergangenen Woche. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Wir sind ja sonst mit Superlativen in den Medien ein bisschen zu voreilig zur Hand, gerade wenn es um Sport geht. Aber das ist ein ziemliches Erbe bei der Formel 1. Lewis Hamilton fährt jetzt noch ein Jahr für Mercedes und dann fährt er in Rot. Dann fährt er...
Vater? Ferrari. Sag's doch.
Nein, es tönt immer noch dermaßen falsch und ungewohnt, dass es mir sehr schwer über die Lippen geht. Bist du schockiert?
Nein, ich bin erfreut, muss ich ehrlich sagen. Warum? Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass jeder Formel-1-Fahrer irgendwann einmal Ferrari fahren will. Auch sollte können Ferrari fahren. Klingt längst nicht allen. Soll ja auch ein Privileg sein. Nein, ich denke, der ist... Wenn der Vertrag anfängt zu laufen, ist er sicher schon 40, oder? Ich glaube, jetzt schon 39. Der hat einfach nochmal eine Ferrari fahren. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ist ja die Marke mit der grössten Tradition, mit der meisten Wucht, wenn du dem so sagen willst. Ist eine Legende. Ja, ich brauche das Wort wirklich spärlich. Ich bin sogar noch stolz darauf, dass bei mir nicht alles verkultisiert wird. Aber Ferrari ist so etwas. Und aufhören als Formel-1-Fahrer, wenn du 7-mal Weltmeister bist und kannst bei Ferrari, dann musst du nicht einmal mehr Weltmeister werden. Natürlich wäre das Krönung und so weiter, bla bla, aber musst du nicht einmal. Hast du dann einfach auch noch können für Ferrari
fahren können? Könnt ihr nicht einfach eine Ferrari mieten für einen Nachmittag und ein bisschen Ferrari fahren?
Ja, könnt ihr auch sagen, kaufen wahrscheinlich.
Eben, also an dem scheitert es ja nicht.
Ja, aber für Ferrari in der Formel 1 unterwegs sein, ist immer noch etwas Besonderes. Und das wird auch spannend sein, zum schauen, wenn dann der Charles Leclerc tatsächlich noch dort fahren darf, wie gut das dann wirklich ist. Also der Carlos Sainz Junior hat ihn, glaube ich, in der Saison zweimal abgetrocknet im WM-Stand. Darum, aber eben der Leclerc wird so ein bisschen, auch so ein bisschen höher gehandelt.
Das ist ein ewiges Talent mit.
Also ich habe ihn eigentlich gesehen und hat schon x Böck geschossen, wo er die Möglichkeit noch hatte, zum Rennen gewinnen oder noch in Durchfühlung war mit den Red Bulls, wo Ferrari Anfang der Saison wirklich gut ausgesehen hat. Ja, klar, Fehler passieren auch Max ab und zu, einfach viel weniger. Aber Ferrari ist halt etwas anderes als Red Bull zum Beispiel. Also, erstens mal siehst du nie einen Red Bull auf der Straße umherfahren. Es gibt doch einige Ferrari, die man umfahren sieht. Das ist ein Auto, das ist eine Marke, die für Sportwagen, für Leidenschaft, für Esprit, für Tempo, von mir aus Raserei steht, die auf der Rennstrecke ja völlig in Ordnung ist. Und Red Bull ist einfach eine Büchse.
Der Werbespot ist Ihnen präsentiert worden von der Ferrari-Vertretung.
Ja.
Zürich-Oerlikon, oder was ist bei dir um den Ecken irgendwo?
Es hat dort so eine Garage irgendwo. Gibt es einen? Ja, okay. Weiter draußen. Ich glaube, okay. Ob das Schopfikon ist oder Seebach. Okay. Nein, das Seebach nicht.
Okay.
Dort gibt es derige Auto.
Also der Leclerc muss sich wahrscheinlich warm anziehen, wenn es so weit ist. Ich meine, er hat seine Statistik, unser lieber Formel-1-Kollege Roger Benoit hat sie rausgesucht. Vor dem vergangenen Wochenende 23 Pole Positions, davon 4 in Sieg umgewandelt. Also das ist eine lausige Bilanz. Also spricht dafür, dass einer auf kurze Zeit sehr gut fahren kann, aber auf der Renndauer, da fehlt dann offensichtlich ja, die Qualität dann eben gleich. Also man kann,
ja gut, wir sind uns andere Conversion Rates gewohnt. Oder?
Absolut, also selbstverständlich. Das ist
schon mehr rauslassen.
Für Nicht-Journalisten und Journalistinnen jetzt überhaupt nicht spannend.
Nein.
Aber
wir
es ist drüber. Eine Währung. Conversion ist was?
Das ist die Umsetzung von Blick Plus. Wir haben ja den Plus-Artikel, den wir hinter der Paywall setzen, wo dann die Leute dazu verführen wollen.
Ein Abo abschließen. Ein
Lockvogel-Angebot,
sagen wir dann. Nein, das ist es nicht. Nein, man kann messen.
Ein Abo abschließen.
Man kann messen.
Und es ist eine Leistung, oder? Genau. Also, man muss dann irgendetwas dahinter stellen, wo wir das Gefühl haben, ja, da würde ich jetzt noch dafür zahlen, wenn es mindestens ein Abo abschließen, dass man meine Daten kann übernehmen kann, E-Mail-Adressen und so weiter, was dazugehört. Und da muss man halt etwas dafür tun.
Ja, also Conversion ist, ja, genau, ist im Prinzip, man kann messen, wie viel
also wir Abos
ein einzelner Artikel generiert hat.
Also im Prinzip der Vorgang,
wie der Charles Leclerc
muss erst mal auf die Idee kommen, Pole Position können zu fahren, das kann er mit dem Auto. Und dann muss er eben die Möglichkeit nutzen, zum
genau.
Sieg, das wären dann die Abos, die wir abschliessen.
Genau.
Sind
vier Abos.
Wenig bis auf einen Versuch.
Ist dann wahrscheinlich nicht ideal. So gesehen, ja, das wird spannend. Vielleicht kann er ja vom Hamilton auch noch etwas lernen. Ich weiß nicht, ob der
das kann Lewis Hamilton
der Typ ist, der dann offen ist für so etwas. Das ist noch eine andere Frage. Was ich mich frage, und ich bin wirklich sehr zum Leidwesen von unserem Kollegen Roger, kein Formel-1-Experte, und habe nicht das Gefühl, ich sei einer. Aber was ich mir noch schwierig vorstelle, jetzt eine Saison noch Mercedes zu fahren, aus Hamiltons Sicht. Also klar ist, Sir Lewis Hamilton, sechsfacher Weltmeister, einer von der grössten von der Geschichte, das kann man jetzt schon sagen, die werden dem nicht dauernd noch einen mitgeben und dem bewusst zu Leid werden. Aber es gibt ja dann auch ganz ernsthafte und berechtigte Abstriche, die man muss machen muss, wenn man weiss, dass eine nächste Saison für einen der ärgsten Konkurrenten fährt und vielleicht könnte Wissen mitnehmen. Also sprich, hat er überhaupt ein kompetitives Auto jetzt in dieser Saison 24?
Ach ja, das denke ich schon. Von daher hat Mercedes viel zu grosses Interesse daran, möglichst gut abzuschneiden. Die müssen ja auch Eigenwerbung machen. Das Auto von letzter Saison, das war ein Schuss in den Ofen gewesen. Mit einem Konzept, wo man eigentlich gewusst hat, das verhebt nicht mit den No-Pots, also die Seitenkästen, die nicht vorhanden sind. Irgendwann hat man das Konzept von Apple müssen teilweise übernehmen, so wie man hätte können. Und es ist klar, das neue Auto, das man jetzt gebaut hat, für diese Saison, das muss an dem angelehnt sein, weil das ist das Erfolgskonzept. Und nochmal das Risiko eingehen, etwas Eigenes auf die Beine stellen, einen eigenen Weg zu gehen, wenn man ja weiss, was funktioniert, hätte man sich nicht leisten können. Also die Verlockung von der Hamilton, dort zu bleiben, hat sich irgendwo an Grenzen gehalten. Plus, mit seiner Erfahrung ist jetzt nicht wieder Russell einer, der noch rausgespüren muss, was, wo, wie, wann wirkt, wenn man so eine Formel 1 gefahren, sondern der Hamilton weiss genau, was ist. Der muss nicht einmal in einer Sitzung dabei sein, der kann wahrscheinlich ein paar Runden machen, dann weiss er, was man da verändert hat und was das Konzept ist. Darum, ja, Geheimhaltung. Irgendwann wird man bei diesen grossen Sitzungen nicht mehr dabei haben wollen. Logischerweise, verständlicherweise, vielleicht wenn neue Saisons besprochen werden oder der zukünftige Weg. Es gibt ja dann 2026, ein Jahr nachdem er bei Ferrari schon war, eine neue Regelanpassung im aerodynamischen Bereich, glaube ich. Das spielt insofern dort keine Rolle. Nein, ich glaube nicht, dass das... Mercedes muss auch daran interessiert sein, möglichst eine gute Saison zu haben. Jetzt meine, letztes Jahr schon, obwohl man eigentlich ein ganz schlechtes Auto hatte, das man während der Saison hat müssen anpassen musste, immerhin Ferrari noch geschlagen. Das darf man nicht vergessen. Und das, das ist auch das Verdienst von Lewis Hamilton, wo sein Teamkollege das mal geschlagen hat, George Russell. Also dem kann man immer noch einen Haufen glauben, wenn der erzählt, dass das Auto so und so liegt oder nicht liegt oder dort der Abtrieb fehlt. Dafür dort ist er im Übermaß vorhanden. Da kann man sich drauf verlassen. Ich glaube, das ist auch das Problem. Die Formel 1-Fahrer mit dem Alter, die sitzen ja nur. Also nicht zum despektierlich werden.
Aber ich glaube, das ist nicht Anspruchsfall.
Ja, schon, aber es ist Sitzen. Es sind nicht Orientierungsläufer, die irgendwo... besinnungslos im Wald rumtaumeln, sondern die sitzen. Die Erfahrung hilft dir wahnsinnig. Also der Hamilton, wenn du anschaust, Anfangskarriere, hat er öfters einmal noch Schabernack getrieben, wie dann der Max Verstappen, oder? Sich nicht wollen überholen lassen, kein Preis, den Gegner in Zeitenkästen donnern, macht er eigentlich praktisch nicht mehr. Also, und die Erfahrung ist halt dort fast wichtiger als das Ungestüme, das die Jungen zum Teil haben. Und darum hat eine Ferrari auch verpflichtet, nebst dem Glamour, der da mitkommt. Also das darf man auch nicht vergessen. Ferrari braucht den Glamour eigentlich nicht. Aber selbst die nehmen die, weiß ich was, 13 Millionen Follower, die er hat, oder 135 Millionen. Oder?
13 tönt für mich nachher wenig, ehrlich gesagt.
1,3. Ich weiß es nicht.
Milliarden.
Genau. Nein, es sind sehr viel.
Grosse Zahlen.
Es sind viel, vielleicht sogar sehr viel.
Ja.
Und auch das. Hamilton,
36 Millionen.
36 Millionen. Jetzt muss man sich, der Hamilton ist eigentlich der Einzige, der über den Sport aus den Glamour-Faktor hat, den Verkehr mit Filmstars. Und zwar nicht nur, wenn sie an die Rennstrecke kommen, sondern auch privat. Der hat den Glamour-Faktor, die A-List-Prominenz, die andere nicht haben. Max Verstappen zum Beispiel längst nicht. Und sonst ist eigentlich niemand mehr rum, der das hat. Der Alonso ist nicht der Typ. Und hat auch nicht 7 Weltmeistertitel.
Genau, also, ist ja, vor ein Einziger. Ich habe fälschlicherweise von 6 Weltmeistertiteln geredet. Sehr gut, dass das organisch korrigiert wird.
Und 7 stimmt eigentlich auch nicht, weil er müsste 8 haben, weil der Verbrecher, in Klammern, Masi, der dort plötzlich neue Safety-Car-Regeln erfunden hat.
Wie im Finale 2021 in
Abu Dhabi.
Abu Dhabi, genau. So not right, Michael, um es mit dem Toto Wolff zu sagen. Wie war das? Latifi-Crash und dann eine Safety-Car-Phase, Safety-Car aufgehoben und dann Hamilton auf den alten Pneu. So rum.
Ja,
wehrlos,
genau.
Gegen Verstappen.
Wenn du gewusst hast, du eine Runde musst du noch fahren, gehst du natürlich nicht wechseln. Und, gut, wenn er es korrekt gemacht hätte, hätten alle können überholen, nicht nur bestimmte Fahrer.
Genau,
oder dass die Reihenfolge wieder hergestellt worden ist. Heisst es so, entweder alle oder keine.
Also es ist dann, genau, man hat sich dann so wieder so eingereiht, dass der Verstappen überhaupt Chancen gehabt hat, wieder hinter dem Hamilton zu sein und dann zu überholen. Ja. 103 Siege, also Lewis Hamilton insgesamt in seiner Karriere bis jetzt, wenn wir eben Leclerc nehmen, 4 dagegen. Das ist eine andere Liga, auch wenn es ein paar Saisons mehr sind, logischerweise auf Seite Hamilton. Es müsste 104 sein, das haben wir jetzt gesagt, 104 und 8 Weltmeistertitel. Gibt es den 8. Titel noch? Glaubst du, das ist realistisch im Ferrari?
Ja, wahrscheinlich höchstens, nachdem es eine neue Regeländerung gegeben hat. Also ich sehe einen Red Bull, der
Vorsprung. Das Jahr 2026,
wo
man anpeilt, ja, oder?
Also noch 2 Saisons. Oder? Mhm. Ich sehe nicht, dass Red Bull zu schlagen ist jetzt mit dem technologischen Vorsprung und dem Adrian Newey, der ja zusammenhängt, im nächsten oder im übernächsten Jahr. Das kann man nicht vorstellen. Wie soll man das machen? Also, wenn man es könnte, hat man es jetzt schon gemacht. Sonst müsste man ein neues Genie auftreiben irgendwo. Gewisse Massnahmen, dass man kann den Vorsprung irgendwie eindämmen kann, wird dann während der Saison wieder passieren. Aber das ist eigentlich auch langweilig, oder? Eigentlich müssten jetzt wieder alle bei Null anfangen, und zwar so, dass sie nicht profitieren können von dem, was sie vorher schon gemacht haben. Aber das schließen halt die Regeln auch aus. Es wird ja meistens immer so geplant oder erst dann eingegriffen, wenn es langweilig wird. Das heisst, dann fängt man wieder neu an. Und genau dort hat Red Bull durch die Budgetüberschreitung eben wahrscheinlich auch ein bisschen Vorteil rausgeholt. Und dann kriegen sie jetzt nicht mehr packen, die anderen. Darum wäre es so wichtig, dass man die Budget wirklich einhält. Also die
aber bevor wir das
Ausgabe auf der Grenze. Nein, machen wir doch.
Bitte.
Ich reite gerne auf dem rum.
Ja, zu Recht, aber komm, wir reiten doch vielleicht nächste oder übernächste Woche noch eins drauf. Beziehungsweise, wenn geht es in 2 Wochen, geht es mit Testfahrten los. Also, die Formel 1-Saison, die nähert sich in 7 Meilenstiefel. Gibt es sicher noch ein paar Gelegenheiten, um darüber zu reden.
Weniger lang geht es bis Super Bowl ist, oder? Nächste Wochenende. Wir nehmen am Montag
auf. Am Montag. 11. auf den 12.
In einer Woche Februar. Wissen wir, wenn wir da sitzen, wer Super Bowl Champion ist.
Bist du aufgeregt?
Überhaupt nicht.
Warum nicht?
Ja, weil ich bis dorthin noch viel anders muss und will und kann, zum Glück. Und nicht muss Däumchen drehen, wenn es den Super Bowl gespielt wird, wo ich wahrscheinlich eh nicht sehen werde, weil dann geht es dort los. Genau. Ein Kollege auf der anderen Seite hat gerade müssen schnell.
Gerne. Am halb eins am Morgen, meine ich,
geht's los, oder? Und dann wird es erst einmal noch geschwätzt und gemacht.
Und Hymne wird gesungen.
Genau, riesen.
Kann man darauf wetten, wie lang ist sie?
Brimborium, und dann wird gespielt. Und wenn die Halbzeitshow dann auch kommt, am Schluss ist irgendwie 4, bis das alles vorbei ist. Und man muss am nächsten Tag wieder zeitig auf. Also erfahrt man dann am Morgen beim ersten Blick auf das Handy, wer gewonnen hat. Also ich werde es nicht schauen.
Okay, ich schon.
Du schon.
Aber, ja, also ich muss zugeben,
gut, du bist betroffen, oder?
Liegt es natürlich auch auf Fischer. Genau, spielt ja, das haben wir gar noch nicht gesagt, San Francisco gegen Kansas City, erstgenannte. Das haben wir an dieser Stelle auch schon thematisiert, sind wir ja durchaus nahe. Dementsprechend, ja, da kann man sich das ja nicht nehmen. Es soll auch schon vorkommen sein, dass ich mir es erst am nächsten Tag dann in der Aufzeichnung gegeben habe. So ab einem gewissen Alter muss man dann wirklich nicht mehr die ganze Nacht durchmachen. Jetzt ist es wieder mal so weit. Super Bowl, das ist ja wirklich schlimm. Geht immer noch mal länger als ein normales Footballspiel, das ja auch schon in der Tendenz eher ein bisschen lang ist, weil man sehr amerikanisch dann halt Spielunterbrechungen wirklich noch nützt zum Werbungen einspielen. Und das funktioniert ja auch bestens, also Übertragungs-, Einschaltquoten etc. TV-Erlös, da geht es nur in eine Richtung, nämlich steil rauf. Das funktioniert während dem Super Bowl alles noch mal ein bisschen mehr. Dazu noch die lange Halbzeitpause, weil man muss ja noch ein Konzert reinmosten. Halftime-Show. Übrigens 20-jähriges Jubiläum Nipplegate. Letzte Woche festgestellt, mit Schrecken, dass das auch schon wieder 20 Jahre her ist. Der Tag, wo der Justin Timberlake, der Janet Jackson...
völlig überraschend.
Scheinbar völlig überraschend. Erst dann zwei Tage später, glaube ich, aus der Zeitung erfahren damals. Was hat er? Die linke oder die rechte Christ. Brust entblößt. Hat einen riesen Aufschrei gegeben und zur Folge gehabt, dass nachher die NFL die nächsten etwa 10 Jahre nur noch alternde Rocker eingeladen hat als Halftime-Show-Acts. Hat dann irgendwie den Gipfel einer völlig verstörenden Performance von der Who irgendwann mal, wo man nicht ganz rausgekommen ist, was wäre jetzt die. Aber hat uns aber auch der Prince zum Beispiel geschenkt, der bis heute eine der besten Halftime-Shows ist.
Ist eigentlich der Iggy Pop auch mal auftreten?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich nicht, weil der ja eigentlich grundsätzlich nur oben ohne auftritt. Und da hat es dann gerade zwei Nippel, nicht nur einen.
Das hier ist der Usher, der spielt. Schaut mich jetzt nicht extrem hinter dem Ofen führen, aber am Schluss ist es dann gleich. Also es ist jedes Mal, man hat das geschickt gemacht, es ist jedes Mal ein kulturelles, popkulturelles Happening dann auch noch. Also man hat jetzt eigentlich Kurven bekommen, weg von den nur alten weissen Männern, man kann es so sagen, die für Sicherheit gestanden sind. Was ist vor einem Jahr? Das war Rihanna, die schwanger auftreten ist. Ein grosses Gesprächsthema gewesen. Man hat die Hip-Hop-All-Stars vor ein paar Jahren mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. Das ist der Super Bowl in LA gewesen, he? Würde Sinn machen.
Ist das der gewesen, wo der Rock auftreten ist vorher, wo die ganze Einleitung gemacht hat und so weiter?
Das weiß ich nicht
mehr. Ich glaube, das Stück
war das. Verschwimmt dann am Schluss alles irgendwie
miteinander. Den habe ich geschaut.
Welche ist wann gewesen? Also vor allem die verschiedenen Teile nachher wieder zusammensetzen, das ist dann zum Teil schwierig. Aber ja, also Super Bowl Halftime Show, für die sich nicht für den Sport interessieren, einer von den Ansätzen, der andere die Werbungen schauen, die sind tatsächlich ja den Jahr für Jahr nicht nur sehr teuer. Die teuersten Werbesekunden vom TV-Jahr. Die Werbetreibenden lassen sich dann auch einiges noch einfallen. Also von dem her.
Und noch ein Ansatz, nehmen Sie frei. Irgendwie möglich ist und geniessen Sie.
Sportlich? Was interessiert uns?
Was mich interessiert ist, ob man Patrick Mahomes überhaupt kann so fordern, dass er einmal die Fassung verliert. Also, das Spiel mit den Baltimore Ravens, wo ja, glaube ich, die beste Defense war oder eine der besten
Statistisch
Abwehren, was gibt auch hartnäckig, wo man einfach sieht, wie wahnsinnig vielseitig der ist. Also laufen, passen, schauen,
Schauen, hören, laufen
taktisch auch spielen. Wo ja Lamar Jackson eigentlich auch zugemutet hat, zugesprochen hat. Vielleicht eher noch mehr laufen als passen. Aber mindestens so auch im Besitz von einer sehr schlagkräftigen Waffe, die schlussendlich dann einfach nicht gelangt hat. Ich glaube, das, die Kombination auch Mahomes-Kelsey, ich weiß nicht, wie viele Mal er dort getroffen hat, das ist einfach narrensicher quasi. So einfach, ohne Trickspielzug, ein einfacher Pass, weil der Mann einfach im richtigen Moment am richtigen Ort ist, wenn er weiss, da braucht mein Quarterback ein Outlet. Und du, sie wissen es, aber sie können nichts machen. Schon früher bei Marian Robben, wenn er über rechts gekommen ist, man gewusst, jetzt schneidet er dann gerade rein. Ich weiß einfach nicht genau, wann, aber er macht es und er macht es. Du kannst gleich nichts machen. Natürlich kannst du etwas machen. Es klingt ja nicht jedes Mal, aber viel zu oft aus Sicht der Gegner. Und nur schon diese Waffen. Und dann bleiben noch ganz andere. Eben, er kann dann auch wirklich laufen, Pumpfake, die Lücken nutzen. Und wenn du die Lücken nicht lässt, dann musst du ihn blitzen. Und dann findet er manchmal mit einem Luftpass. Wir müssen nicht über den Patrick Mahomes reden, was der alles kann. Das wissen wir. Ich finde es einfach, man hat vor den Niners gesehen, sie haben es dann hergebracht. Es ist auch, natürlich sind die gefordert in so einem Spiel. Divisional, du bist gefordert, haben es hergebracht. Darum eine Prognose, wenn ich jetzt müsste wetten, für mich ist Mahomes so vielseitig, schaut dem auch gerne zu, wenn er spielt. Obwohl ich jetzt da nicht Präferenz habe. Aber für mich klar, Chiefs Favoriten, auch weil ich weiss, dass du voll 49ers setzt.
Nein, wir
wäre nicht lustig, wenn wir beide. Aber da müssen wir jetzt auch für die, die zuhören, etwas wetten und etwas
ab. Aha, okay. Ja, müssen wir uns etwas ausdenken, wahrscheinlich. Aber also, gegen Patrick Mahomes wetten ist keine gute Idee. Nie.
Mache ich auch nicht.
Ich versuche jetzt gerade einzuleiten, warum ich jetzt da auf verlorenen Posten bin. Man hätte ja diese Saison das Gefühl gehabt, ich glaube, man hat das vor ein paar Wochen da auch schon besprochen, seine Wide Receiver, also die, die Baufeu, für die, die nicht so viel Football schauen, die laufen und dann haben sie den Ball zugeworfen. Über das ist eine ziemlich durchschnittliche Gruppe, um es positiv zu formulieren. Also man muss im Football ja immer Geld sparen, weil man eine Gesamtlohnsumme Obergrenze einzuhalten hat. Sprich, wenn man Patrick Mahomes in der Mannschaft hat, der als bester Quarterback von der Gegenwart natürlich sehr viel verdient, heisst, dass man muss auf anderen Positionen Abstrich machen. Jetzt hat man sich dafür entschieden, ja gut, die bauen voll, dafür können wir doch ein bisschen günstiger rühren. Das hat sich jetzt diese Saison nicht so richtig bewährt. Das gute Glück ist, dass die Verteidigung atypischerweise von Kansas City sehr gut ist. Und das mit dem Travis Kelce, das ist für die, die Gala lesen und bunte und so. Das ist der Freund von der Taylor Swift. in den letzten Monaten ja auf und ab gegörgelt worden, die Beziehung. Ein populäres Mädchen, das der beste Sportler von der Schule datet. Das ist eigentlich die Prämisse von jedem Highschool-Film aus den 90er Jahren. Kennen wir eigentlich noch bestens. Das ist das, was Amerika im Moment jedes Wochenende erlebt, seit Taylor Swift an diesem Match von den Kansas City Chiefs auftaucht. Nimmt zum Teil absurde Züge an. Also Kameras. Ich glaube, New York Times hat die Statistik gemacht und sie ist dann eben überraschenderweise, kommt es einem mehr vor, als es wirklich war. Wie oft wird während dem Spiel wieder Frau Swift eingeblendet? Gar nicht so oft. Außer der Herr Kelce macht etwas auf dem Feld. Und in den Playoffs hat er jetzt eben immer wie mehr gemacht. Also es ist wie so der Ferrari, um noch einmal zum Lewis Hamilton zurückzukommen, wo man halt dann eben gleich nur den führen nimmt, wenn es zählt. Also wenn man das gute Auto nimmt man erst dann aus der Garage, wenn es einem wirklich etwas bringt. Und zum am Dienstag Nachmittag posten, ja, vielleicht dann doch eher der VW Käfer. Das hängt damit zusammen, dass der Kelce mit, ich meine, 34 Jahren auch nicht mehr der Jüngste ist, also auf einer körperlich sehr fordernden Position, erinnert ein bisschen an ein anderes grosses Tight-End-Quarterback-Duo, Brady-Gronkowski. Das war also eine Kombination, die während der Saison in der Qualifikation, vielleicht gar nicht so oft zur Geltung kam. Und dann, wenn es darauf ankam, ist das mehr oder weniger eine Standleitung gewesen. Und so war es jetzt in diesen Playoffs gewesen. Also es hat echt den Chiefs ermöglicht, noch einmal aufzuschalten. Und das bedeutet, eigentlich müssen die das gewinnen. Das wäre der dritte Super Bowl von Mahomes. Dann ist er auf halbem Weg zum Brady. dann ist er für das, dass er im 26 ist, ist er extrem weit. Also das ist sehr jung für die Anzahl-Titel. Ist er dann, wenn er das nicht eh schon ist, wenn es um die Grössten von einer Zeit geht in dieser Diskussion, also hat er sich dann, selbst wenn er jetzt morgen sagt, die hören auf, oder am Montag müsste er sagen, nach dem Titel, müsste man aufzählen in einem Atemzug, auch was der Fall angeht, spielweise dann sowieso. Und auf der anderen Seite, die mir durchaus sympathisch ist, San Francisco 49ers, die es schwer werden haben, glaube ich. Also zwei komische Spiele in den Playoffs gegen Green Bay und gegen Detroit, wo man beide mal eigentlich klar favorisiert war. Beide mal erstaunlich viel Mühe gehabt, nicht in die Match hineinkommst. Also man hat bei Green Bay das letzte Viertel gebraucht, um Rückstand aufzuholen. Gegen Detroit hat man schon ab der Halbzeit aufgehört. Was auch damit zusammengehängt ist, dass man es geschafft hat, 21-7 zurückzulegen. 24-7 sogar. Also deutlich. Und hat sich nachher irgendwie zurückgefuchst. Aber das wird nicht funktionieren gegen die Chiefs. Also dort muss man, ich weiss nicht, ob man die Ohrfeigen, die man gegen die anderen beiden Mannschaften bekommt, ob es irgendeinen Weg gibt, die vorher schon überzukommen, vor Abpfiff und dann einfach parat sein. Wird spannend sein, was der Brock Purdy macht. Das ist der Quarterback von San Francisco. Das ist eigentlich die Antithese zu dieser Highschool-Romanze, die bei den Chiefs läuft. Das ist nämlich der, der als letztes gewählt worden ist. auf dem Pausenplatz das Wahlspiel beim Shooten oder bei was auch immer wird gewählt. Und einer bleibt als letztes führig. Das ist im Purdy passiert im Draft. Der ist als letzter Spieler überhaupt gezogen worden von San Francisco in der 7. Runde. Und hat sich seither logischerweise schwer jetzt nicht da sehr gut entwickelt. Aber ob dann so einer auf diesem Level kann mitheben kann und auf diesem Niveau brauchst du einen Quarterback, der den Unterschied ausmachen kann, fällt mir schwer zu glauben. Aber ich muss ja. Also sprich, ich werde jetzt auf San Francisco tippen, wenn wir das Resultat tippen.
Wenn wir das Resultat
tippen. Oder was willst du machen? Du hast eine Wette angedroht.
Kannst du noch weitere Parameter hinzufügen und deine Niederlage noch krachender gestalten? Das ist mir schlussendlich gleich. Oder okay. Einfach auf den Sieger. Nein, ich bin zwar schon auch vorsichtig, also die 49ers sind natürlich in den Spielen, die es jetzt keine in den Playoffs, auch in einer anderen Ausgangslage gut, aber sie haben eine gute Regular Season gespielt. Die Chiefs haben ja zwischendurch auch, hast du das Gefühl gehabt, Spiel zu Hause lassen, was gewissen, wir sind eigentlich schon dabei. Haben auch, ist das erste Mal gewesen, dass die Mahomes müssen ein Wildcard-Game spielen oder mindestens mal auswärts müssen ein Wildcard-Game spielen. Haben sie aber auch gemeistert. Ich meine, das war nicht eine Ausgangslage, die sie sich ausgesucht hätten, wenn sie können wählen können. Ja, wir wollen unbedingt auf Baltimore gegen die Ravens spielen. Nein, machst du nicht. Das willst du umgehen. Also kannst du nicht sagen, das haben die gesucht. Aber sie haben es gemeistert. Ob dann Baltimore wirklich das Optimale rausgeholt hat, nicht. Lamar Jackson hat dort einmal in eine Dreierdeckung hineingeworfen. Sachen, die du nicht machen solltest. Gut, aber sie haben sich geschlagen. Es war ein weiteres reife Zeugnis eigentlich von den Chiefs. Dann haben sie nicht mehr die Receiver, die sie früher genutzt haben. Dafür haben sie mit dem Pacheco einen Running Back, der plötzlich die Welt erstaunt oder die, die vorher nicht so zugelockt haben.
Und auch in Swift ist auch noch dazu.
Es ist einfach, die haben es einfach auch drauf. Und wenn die Defensive noch so wirklich gut spielt, wie sie es gemacht haben, denke ich, dass es klappt. Aber so einfach wird es nicht darum. Ja, was würde ich da sagen? Ich würde nicht mehr als 4 Punkte vielleicht.
Unterschied?
Ja.
Also Resultattipp?
31-27.
Ui, so viele Punkte?
Ja.
Das glaube ich nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ich sage, also ich tippe auf San Francisco, das ist klar. Ich sage 23-21. Mhm. Irgendwie so. Also ich glaube, die beiden Abwehrreihen sind zu gut. Ganz ohne Punkte geht es dann gleich nicht. Schon gar nicht in den NFL vom Jahr 2024, wo sehr viel darauf ausgelegt ist, dass es Punkte gibt. Aber ja, ich glaube, 30 Punkte, das würde mich überraschen. Aber für das sind wir ja da. Darum gibt es Leute, die richtig viel Geld verdienen mit Reden über Football. Und uns. Also, was nicht wird und passieren.
Es gibt auch immer wieder Geld, Leute, die sehr viel Geld verdienen mit Wetten.
Ja, absolut.
Wo dann natürlich in dem Sinn nicht darum viel Geld verdienen mit Wetten, weil es genau das vorhergesehen wie alle anderen, sondern einen eigenen Weg gehen.
Was hast du gesagt? 31.
Was habe ich gesagt? 27. 4 Punkte habe ich gesagt, 31, nicht mehr
27
als
27 und ich sage 23. 21. So.
Es ist also immer schön, im Football gibt es eigentlich, es ist eigentlich fast jede Kombination möglich am Punkt. Oder es ist nicht, eigentlich ist nichts ausgeschlossen.
Aber, ja, es ist einer von meinen Lieblingsaccounts, übrigens auf X, formerly known as Twitter, Scorigami. Das ist, wenn es in der NFL ein Resultat gibt, das es noch nie gegeben hat. Aha. Scorigami.
Okay, ja. Scorigami.
Sehr gut. Schön. Was nicht wird passieren, die beliebte immer beliebter werdende republikanische Nutcase-Verschwörungstheorie, dass Travis Kelce und Taylor Swift in der, nachdem der Kansas City Chiefs ja den Super Bowl mehr oder weniger geschenkt wird, weil das auch als Ehe abgesprochen ist und in einem Skript folgt, dann noch bei der Pokalübergabe werden der Joe Biden als US-Präsident vorschlagen und so versuchen, die Wahlen zu beeinflussen. Das wird nicht passieren.
Sondern
so viel kann ich sagen, es wird, Travis Kelce wird die Trophäen überkommen, etwas wahrscheinlich nicht sehr intelligent zu sagen, weil man staunt manchmal, dass die Footballspieler, es hat manchmal auch Gründe, dass die sich öffentlich gar nicht so äußern. Und ich habe mich da schon gefragt, was die Franz Lüft eigentlich mit dem, aber das müssen wir ja
gut,
gar nicht unbedingt
das,
beantworten.
Nein, das ist nicht
von Belang, es geht uns nicht an. Aber auf jeden Fall, die Verschwörungstheorie, mich amüsiert sie sehr. Hat auch Fox News dazu gebracht, das noch als letztes. Taylor Swift hat, ich glaube, am Samstag ein Konzert in Tokio. Das heisst, sie muss mit dem Privatjet irgendwie auf Las Vegas kommen für den Sonntag, oder? Das wird sie wahrscheinlich schaffen. Und das hat jetzt also tatsächlich Fox News dazu gebracht, einen Beitrag zu machen, wie Taylor Swift den Klimawandel vorantreibt, den Umweltschatz. Also, ich glaube, die erste Person seit langem, wo die konservative Rechte in den USA dazu bringt, den Klimawandel zu als wissenschaftliches
Fakt
zu akzeptieren. Es ist scheinbar schon ganz erstaunlich. Endspurt.
Schön.
Endspurt.
Also, machen wir den Endspurt, machen wir ihn schnell. Versuchen wir wirklich mal Sport daraus zu machen. Ja. Premier League. Arsenal gewonnen gegen Liverpool. Was zum Teufel?
Ja gut, also trümmeliger Match gewesen. Drei Goal, die man so nicht unbedingt erwartet hat. Und das andere hat Martin Ødegaard, mein guter Freund, vorbereitet. Herrlich, hat wieder einen sehr guten Match gemacht. Zwei auf Böcke von Alisson Becker, wo dann dazu geführt hat, dass Liverpool mit 1-3 verliert. Ja, eigentlich erfreulich. Jetzt kann es wirklich richtig, richtig eng werden bis ganz am Schluss in der Premier League. In der Swiss League, von den Playoffs an, nächste Woche. Darf ich mir Hoffnungen machen, mit meinem EHC heute doch noch irgendwie den Sprung zu schaffen?
Mehr denn je, würde ich sagen. Bisher sind sie meistens als Favorit in die Playoffs gegangen, vom ersten Platz aus. Es hat das ja nicht geklappt, es hat den Trainerwechsel gegeben. Ich glaube, das spricht alles eher für Olten als in den letzten Jahren die doch Phase, wo man eigentlich immer noch das Messer am Hals hatte. Obwohl das letzte Jahr sein soll, wo man recht viel Geld investiert zum Aufsteigen von dem Dreijahresplan. Ich glaube, die Chance ist jetzt am grössten und dann ist sie wahrscheinlich, will ich das sagen, eben genau am kleinsten. Darum würde ich auf das, was ich sage, überhaupt nichts geben. Rappi oder Kloten da hinten in der National League, ist es immer noch spannend. Irgendjemand, einer von diesen zwei, wahrscheinlich will lang noch, ist zu weit weg, Tigers, müssen dann in die Playouts gegen anschauen. Wer schafft es? Also wer schafft es, nicht dort reinzukommen?
Also wer sich rettet? Rappi. Am Schluss Rappi. Die Mannschaft ist besser, stabil. Kloten scheint der Trainereffekt irgendwie sowieso komisch zu sein, weil man in einer positiven Phase unglücklicherweise den Trainer gewechselt hat. Nachdem wir, oder ich mindestens, gefunden haben, jetzt holen endlich einen neuen, das mit dem Lelu Mitchell funktioniert nicht wirklich. Jetzt scheint sich das doch irgendwie zu rächen. Oder es steckt einfach nicht mehr, die Saison in dieser Mannschaft. Also ich glaube, Kloten wird das nicht packen. Rappi kann früh in die Ferien, Kloten muss gegen Aschua in die Playouts. wir tippen. Das Derby am Wochenende. Mhm. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt. Zürich GC, Samstag um 6 Uhr. Wie geht's aus?
1-1.
Schon? Okay.
Gut. Also, muss ich sagen, das ist Not gegen Elend, sagt man einmal. Oder wie sagt man noch? Blind gegen Lahm. Was man alles schon herausgefunden hat. Ja, mehr sehe ich da nicht. Man wird sich die Punkte nicht teilen, aber man wird sich
jeder kommt einen
je über einen Punkt einigen, weil es anders nicht geht. Außer der FCZ macht vorher etwas, das möchte ich noch in Klammern setzen. Sollte sich dort eine Änderung andeuten oder anbahnen oder schon eine Änderung vollzogen haben, muss ich sagen, dann ziehe ich den Tipp zurück. Und
Ricardo Moniz-Effekt.
Dann wird es 2-0 für den FCZ.
Ja, tatsächlich 2-0 für Zürich tippen. Ich glaube, selbst wenn der Henriksen im Amt bleibt, Achtung, Plattitüde, weil ein Derby eigentlich gesetzt, das ist jetzt dermaßen abgeschmiert gegenüber da, das kann die Mannschaft nicht auf sich sitzen. Also sprich, da kommt eine Reaktion, dann ist noch Derby, alles ein bisschen anders. Sagen wir eins noch, man wird sich auf Defensive fokussieren, vorne irgendeinen reinmurmeln, eins noch, Zürich, und dann. Und dann wird der Henriksen entlassen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir danken fürs Zuhören.
Sehr gern.
Auf Wiederhören.
Ade.
Ade.
Pro und Konzert.